Ich sollte noch kurz was sagen zum Büchertisch. Es sind noch ein paar Bücher da, damit ihr das recht versteht. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe einige Bücher zu Streitthemen geschrieben. Und das eine, das heißt, kann ein Christ zu einem Nichtchristen werden? Das ist ein beliebtes Streitthema unter Christen. Und ich vertrete eine Zwischenposition. So, um alles auszugleichen. Vielleicht fragt sich da in der Kamera überhaupt eine Zwischenposition vertreten. Bei einer Ja-Nein-Frage. Ich möchte das trotzdem empfehlen, auch für die, die eine andere Auffassung haben als das Buch. Weil es ist gut, wenn man sich mal Gedanken macht über die andere Seite. Wahrscheinlich steht ihr eh auf meiner Seite, so wie ich das so herausgefunden habe. Aber trotzdem, es ist gut, sich mal die andere Seite anzuhören, falls man eine andere Auffassung hat. Also könnt ihr euch hinten bedienen. Das ist überhaupt nicht gedacht zum Streiten, gar nicht. Sondern es geht darum, dass man einfach sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, um dem Herrn Jesus besser zu dienen und kennenzulernen. Ein zweites Buch, das ich nicht verkaufe, aber das ich euch vorstellen möchte, das ist ein Buch von Manfred Spitzer, das kennen vielleicht einige von euch. Also wenn Lehrer unter uns sind, dann ist das Pflichtlektüre. Ja, das Buch heißt Digitale Demenz, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Das hat ja auch viel Aufruhr gebracht in Deutschland, dieses Buch, als das rauskam. Wann war das? Vor ein paar Jahren. Es geht, ja, das war 2012, es geht hier um das Denken. Also heute haben wir ja das Thema der Christ und sein Denken. Und es geht hier darum, wie ist das eigentlich, wirken sich die neuen Medien aus auf das Denken des Menschen. Es ist ein Gehirnspezialist, Neurologe oder was, ich weiß jetzt nicht mehr genau, jedenfalls kennt er sich mit dem Denken, mit dem Gehirn, meine ich, kennt er sich gut aus und wie der Mensch denkt. Das muss man zum Teil aus der Bibel lernen und zum Teil aber auch kann man sehr viel aus der Erfahrung und überhaupt aus der Wissenschaft lernen, wie funktioniert eigentlich das Gehirn. Von daher ist es für Lehrer, die mit Schülern zu tun haben, die heute sehr stark mit den elektronischen Medien aufwachsen, ist das ganz wichtig und für Eltern auch. Ich bin froh, dass auch die Jüngeren da sind, denn es wird, also einige Jüngere jedenfalls, denn es wird ein sehr wichtiges Thema heute Morgen. Ich muss aber noch was nachtragen zu gestern Morgen. Da ging es ja um das Thema das Bild. Ich glaube, diese Verse habe ich noch nicht gezeigt, die da jetzt gerade auf der Folie sind. Ich habe ja betont, dass wir mit den inneren Augen zu Gott schauen sollen. Im Sprüche heißt es, mein Sohn, merke auf meine Worte, zu meinen Worten neige dein Ohr, lass sie nicht von deinen Augen weichen. Also Augen und Ohr, beide werden erwähnt, aber hier sind die Augen gerichtet auf das Wort Gottes. Bewahre sie, nun hier ist eigentlich die Rede eines Vaters an seinen Sohn, um es jetzt ganz auf buchstäblicher Ebene zu nehmen. Hier spricht der Vater zu seinem Sohn und er sagt, der Sohn soll horchen, was der Vater sagt. Eigentlich das ist gemeint. Ja? Aber wir sind ja alle auch solche, die gleichzeitig auch Söhne Gottes sind. Dann ist der himmlische Vater unser Vater und wir sollen auch da hören auf das, was der Vater sagt. Lass sie nicht von deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens, also in deinem inneren Menschen, denn Leben sind sie denen, die sie finden. Also wer auf das Wort des Vaters hört, dem wird das sehr gut tun im Leben und der wird sehr vorankommen. Und wer nicht, der wird die Konsequenzen zu spüren haben. Aber lass sie nicht von deinen Augen weichen, also die Augen sind hier die inneren Augen gemeint. Ja? Oder wenn etwas aufgeschrieben ist, dann mit den Augen muss man es lesen natürlich. Aber das sind die inneren Augen gemeint. Auch hier in Psalm 16, Vers 8, hier betet der Psalmist, ich halte mir den Herrn alle Zeit vor Augen. Nicht physisch, er sieht ja den Herrn nicht physisch, körperlich, aber er sieht ihn mit den inneren Augen. Also wir haben sehr wohl Augen, die auf das, auf die an, in die andere Welt schauen können. Aber allerdings sehen wir dann nichts Physisches, aber wir können mit dem Inneren, mit dem Herzen können wir schauen. Psalm 110, Psalm 101 habe ich erwähnt. Vers 3, ich will nicht vor die Augen, mir vor die Augen stellen, nichtige Dinge. Und dann ist noch der eine Vers, den wollte ich noch lesen, 1. Johannes 5, Vers 19 bis 21, die ganze Welt liegt in dem Argen, in dem Bösen. Aber der Sohn Gottes hat uns einen Sinn gegeben, einen Denksinn, einen Verstand gegeben, eigentlich ist hier gemeint ein Sinn, mit dem wir denken, hat uns einen Sinn gegeben, damit wir den Wahrhaftigen erkennen oder kennenlernen können. Also Gott hat uns einen sechsten Sinn gegeben, wenn ihr so haben wollt. Wir haben ja fünf Sinne, mit denen wir in dieser Welt, mit dieser Welt in Kontakt treten. Und wir haben aber auch einen anderen Sinn, mit dem wir mit Gott in Kontakt treten. Also er hat uns einen Sinn gegeben, damit wir den Wahrhaftigen kennenlernen können. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Kinder, hütet euch vor den Götzenbildern, Idols, Idolen. Im Griechischen Eidolon, Idole, das heißt Bilder auf Deutsch. Natürlich sind hier die Götzenbilder gemeint, aber das sind hier nicht wirkliche physische Götzenbilder, denn die Christen hatten sowieso nichts zu tun mit Götzenbildern. Aber er meint hier vor Dingen, an die wir uns hängen, die uns zu Idolen werden, andere Dinge als Gott. Und da gibt es ja genügend, oder? Verkündige das Wort, nicht verkündige das Bild, verkündige das Wort, heißt es 2. Timotheus 4, Vers 2 und 1. Petrus 1, Vers 23, wir sind wiedergeboren aus dem lebendigen und bleibenden Wort Gottes. Also betont wird hier das Wort. Jemand hat gesagt, ja, aber in der Offenbarung gibt es doch auch Bilder. Ja, aber nicht gezeichnet und nicht fotografiert, sondern mit dem Wort gezeichnet. Das heißt, wenn wir lesen, zeichnen wir in unseren Gedanken ein Bild. Und genau das ist die Art, wie Gott mit uns umgeht. Als der Herr Jesus Gleichnisse verwendet hat, hat er das genauso gemacht. Der hat vom Weinstock geredet und die Jünger wussten natürlich, was ein Weinstock ist. Die hatten das in lebendiger Erinnerung. Wir vielleicht wissen das nicht immer alle, je nachdem, in welchem Teil der Welt man gerade ist. Wissen die Leute, was ein Weinstock ist und die anderen wissen es nicht, dann muss man es ihnen vorher erklären. Klar, vielleicht muss man es ihnen auch zeigen, ja, keine Frage. Aber der Herr Jesus hat dennoch gesprochen. Er hat nicht einfach nur einen Film vorgeführt. Ja. Und dann muss ich mich noch herzlich entschuldigen. Ich habe gestern mehrmals Google erwähnt und ich glaube, ich habe das ein bisschen zu plump und zu undurchdacht habe ich das erwähnt. Ich gebrauche auch Google. Als Lexikon gebraucht man das natürlich wunderbar. Gerade vor kurzem habe ich nicht gewusst, Mensch, wie hieß das Buch von Josh McDowell, wo er das Zeugnis beschreibt? Ich frage meine Frau, die weiß es auch nicht. Dann gebe ich ein, Josh McDowell und Zeugnis. Und sofort war es da. Ein Skeptiker kapituliert. Jetzt habe ich das Buch, jetzt kann ich das Buch mir besorgen. Ja? Versteht ihr? Natürlich verwende ich auch das Google. Aber es ist oft so, dass halt dieses viele Googlen ist zum Ersatz für das Gespräch mit Menschen geworden. Stellt euch vor, die Tochter, früher hat sie nicht gewusst, aber wie kocht man das? Wie kocht das, was die Mama da immer gemacht hat? Wie kocht man das? Und da hat sie die Mama angerufen und hat die Mama mit ihr eine halbe Stunde geredet und die Mama hat natürlich vorher noch eine Viertelstunde das Kochbuch gesucht und dann hat sie ein gutes Gespräch gegeben und es war wunderbar, oder? Und jetzt geht die Tochter zum Herrn Google und gibt es ein und der sagt dir sofort, wie man das alles kocht. Ja? Geht alles viel schneller. Ja, natürlich geht es schneller, aber die Kommunikation, die halbe Stunde mit der Mama oder die Viertelstunde, jedenfalls, die geht verloren. Ja, darum geht's. Also ich bin nicht gegen Googlen, überhaupt nicht. Ich mache das genauso. Aber man muss sich überlegen, wie stark man dieses Medium einsetzt und vor allem, was man googelt. Ich weiß, was ich google. Ja, ich google Josh McDowell und Zeugnis. Ja, dann weiß ich genau, was ich suche. und ich suche ein Buch, einen Kommentar von Moses Stuart über Daniel, und da weiß ich, dann gehe ich ins Google-Archiv und dann suche ich dort mir den Kommentar und ich bekomme ihn. Ich weiß genau, was ich suche, ja. Aber ich gebe nicht ein, ist die Entrückung vor der Drangsal oder nach der Drangsal, und frage den Herrn Google, ob er mir die richtige Antwort gibt, ja. Das geht nicht so. Oder manche meinen, sie haben eine Bibelstunde über irgendein Thema, dann geben sie das Thema ein, und so geht das nicht. Dann bekomme ich drittklassige Dinge. Ich möchte aber erstklassige Dinge. Also ich sage nur, man muss wissen, wie man mit dem Medium umgeht. Und dazu braucht es Wissen. Ich muss schon vorher gebildet sein, um überhaupt mit Google umzugehen. Ich muss ganz gezielt suchen. Und gezielt suchen kann ich nur dann, wenn ich Erfahrung habe und wenn ich weiß, was ich eigentlich haben möchte. Das war der Nachtrag. Also bitte versteht mich nicht falsch. Der Christ und sein Denken. Ich habe zwei Dinge heute Vormittag. Das eine ist ein Bibelteil, wir müssen ein paar Bibelverse uns anschauen, und das zweite ist ein Teil, wo ich aus zwei Büchern habe. Das eine ist aus diesem Buch hier von Manfred Spitzer und das andere ist aus einem Buch Die digitale Invasion von Hart. Da möchte ich euch Sachen mitgeben über das Gehirn, die sehr wichtig sind für uns, was die Praxis betrifft. Also erstens, oder A, Biblisches zum Denken. Ich habe hier 11 Punkte. Ganz kurz, ich habe nicht so viel Zeit, dass ich jetzt da ins Detail gehe, aber das ist den meisten von uns klar, was ich jetzt sage. Gott spricht zum Menschen über sein Denken, nicht über das Gefühl. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich gebe meine Gesetze in ihr Denken, heißt es, in Hebräer 8, Vers 10. Und auf ihre Herzen werde ich sie schreiben. Das ist ein Zitat, bezieht sich auf den neuen Bund. Also die Zeit, in der wir jetzt leben. Wir leben im neuen Bund. Ja. Und da gibt Gott seine Gesetze in das Denken, in ihren Sinn, heißt es in der Elberfelder, glaube ich. Ja. Ich gebe meine Gesetze in ihr Denken und auf ihre Herzen werde ich sie schreiben. Gott spricht mit uns über unser Denken und deshalb will er, dass unser Denken wach ist. Dass wir zuhören. Zweitens, Gott ruft uns auf zum Denken. Da gibt es ganz viele Bibelstellen, aber ich nehme jetzt nur eine. Deshalb umgürtet, 1. Petrus 1, Vers 13, deshalb umgürtet die Lenden eures Denkens, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung vollkommen auf die Gnade. Das ist auch ein Bild übrigens. Hier ist auch ein Bild, umgürtet die Lenden. Das versteht man nur, wenn man die Israeliten versteht mit ihren Kleidern. Wenn sie nämlich stehen, dann lassen sie die Kleider unten, da kann man aber nicht laufen. Aber wenn man dann sich dran macht zu marschieren oder zu laufen, dann muss man das unteren Teil nehmen und in den Gürtel stecken. Dann hat man das ein bisschen kürzer und dann kann man die Beine bewegen und dann kann man laufen. Ja? Das heißt, man braucht also einen Gürtel. Und man muss diese Rockzipfel, die unteren Rockzipfel da reinstecken. Also deshalb umgürtet, aber wir sollen nicht unseren Körper, unsere Hüften umgürten, oder das dürfen wir auch, aber worum jetzt es Petrus geht, ist, dass wir die Hüften unseres Denkens umgürten sollen. Was heißt das? Das heißt, wir sollen uns parat machen, bereit machen und wie wenn man jetzt wandern geht, ja, macht man sich vorher bereit. Und so macht man sich jetzt bereit, dass man alle Zeit das Denken einsetzt. Das heißt, man ist nüchtern, man ist bereit, man schläft nicht und man ist nicht betrunken, sondern man ist nüchtern, da kann man gut denken. Hier ist nüchtern auch im übertragenen Sinne gebraucht. Das heißt, seid wachsam im Denken. Hellwach. Und setzt eure Hoffnung und so weiter. Also Gott ruft uns auf zum Denken. Die anderen Verse lasse ich aus. Das wären noch ungefähr 10 Verse gewesen. Das nächste, drittens, das Denken des Ungläubigen ist verblendet. Das muss man wissen. Verblendet oder verderbt. Der Gott dieser Welt hat ihr Denken verblendet. 2. Korinther 4, Vers 4. Der Gott dieser Welt ist hier der Fürst dieser Welt. Der Satan hat das Denken der ungläubigen Menschen verderbt und verblendet, sodass sie nicht gesund denken. Die können sehr gescheit sein, gibt es ja sehr, sehr gescheite Leute auf der Welt, aber sie sind trotzdem nicht gesund im Denken in Bezug auf Gott und auf die heiligen Dinge. Deshalb muss das Denken erleuchtet werden. Also wenn irgendwas geschehen soll in unserem Leben, dann muss Gottes Licht in unser finsteren Verstand hineinkommen und muss, also das muss uns erleuchten. Und nachdem wir zum Glauben gekommen sind, muss es weiterhin erleuchtet werden. Epheser 1, Vers 17 und 18, ich nehme jetzt nur diesen kurzen Teil des Satzes heraus. Gott erleuchte die Augen eures Denkens oder Herzens, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe im Erkennen seiner selbst. Also da heißt es im ganzen Vers, er erleuchte eure Herzen, das damit ihr erkennen könnt. Er gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung im Erkennen Jesu Christi oder im Erkennen Gottes. Das heißt, wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann brauchen wir Licht von Gott. Das heißt, es wird uns nicht erspart bleiben, uns hinzuknien und zu sagen, Gott, ich bin dumm und ich bitte dich, erleuchte mich, gib mir die Weisheit, die ich brauche, damit ich dich kennenlerne. Wir können nur durch Gott Licht bekommen über ihn. Und genau das will er. Das heißt, dieses Gebet wird er erhören. Der will ja, dass wir Gebete beten, die in seinem Sinne sind. Und das ist in seinem Sinne, dass wir beten, Herr, lass mich dich besser kennenlernen. Bitte zeig mir, wer du bist und wie du bist. Das können wir jeden Tag beten. Und der Herr wird uns weiterführen, auch beim Bibellesen. Gib mir Licht, lass mich erkennen, was du sagst. Klein b, unser Denken muss erneuert werden. Römer 12, Vers 2, lasset euch umgestalten durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denksinnes, um zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Das heißt, das Denken, das ist an Christen gerichtet. Christen müssen immer wieder erneuert werden im Denken. Der Denksinn muss umgestaltet werden. Oder wir müssen umgestaltet werden. Und das Mittel ist, dass unser Denken, es beginnt immer im Denken. Ich muss umdenken. Und das ist ein ganzes Prozess im Leben. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, wo ich früher als Christ anders gedacht habe als jetzt. Und jetzt habe ich umgedacht und dann habe ich Konsequenzen daraus gezogen im Leben. Also der Herr hat sein Programm mit jedem und nicht jeder weiß alles gleich von Anfang an. Aber es gibt ein Wachstum und das geschieht aber über Information und der Heilige Geist hilft uns, dass wir anfangen so zu denken, wie Gott denkt. Da möge der Herr uns helfen dazu. Epheser 4, Vers 23, aber erneuert zu werden am Geist eures Denkens. In der Elberfelder heißt es im Geist eurer Gesinnung. Das ist aber das gleiche Wort, oder das ähnliche Wort, dianoia. Neuer heißt, da steckt das Wort nous, Sinn, Denksinn drinnen. Also wir sollen erneuert werden innerlich, an dem Geist, der unser Denken, in unserem Denken wohnt. Ja? Beständig sollen wir das tun. Da gibt es die griechische Form sagt, ein Befehl in der Gegenwart, das heißt etwas, was man beständig fortwährend tun soll. Das heißt, die Erneuerung muss beständig geschehen. Immer weiter, immer weiter. Lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Und Lukas 24, Vers 45, das ist das Beispiel, was der Herr Jesus getan hat mit den Jüngern dort in Emmaus, oder das heißt mit den Jüngern zurück, nachdem sie zurück waren schon von Emmaus, mit den Jüngern, als der Herr Jesus dann den Elfen erschienen ist, da heißt es, er tat ihnen den Denksinn auf, zu verstehen die Schriften. Da heißt es bei Elberfelder, er öffnete ihnen den Verstand, um die Schriften zu verstehen. Das dürfen wir auch jedes Mal beten. Nicht, Herr, sprich du zu mir. Das tut er sowieso, das möchte er ja. Aber beten, Herr, mach mich bereit, und hilf mir, dass ich verstehe. Öffne mir mein Denken. Der Herr spricht. Wenn sein Wort gelesen wird, spricht der Herr. Das ist niemand anderer als der Herr, der da spricht. Sobald wir das Wort Gottes lesen, spricht Gott immer. Aber wir sind oft nicht bereit, dass wir das aufnehmen. Deshalb sollen wir darum beten. Gut. Dann das Nächste, das ist jetzt viertens. Gott gab uns einen Sinn, ihn zu erkennen. Eigentlich habe ich davon schon gesagt in der Einleitung, 1. Johannes 5, Vers 19. Die ganze Welt liegt in dem Bösen, aber der Sohn Gottes hat uns einen Sinn gegeben, hat uns, ich glaube bei Elberfelder heißt es, glaube ich, hat uns ein Verständnis gegeben, damit wir den Wahrhaftigen kennenlernen können. Also, das ist wunderbar, dass Gott das getan hat. Wir haben also diesen Sinn. Es ist also alles da, dass wir Gott besser kennenlernen. Das ist durch die Wiedergeburt geschehen. Fünftens, Gott achtet auf unser Denken. Psalm 139, Vers 2. Du merkst auf mein Denken von Ferne, heißt es hier. Psalm 139, Vers 2. Daher sollen auch wir darauf achten. Wir sollen nicht vergebliches Denken. Wir entscheiden, was wir denken, Geschwister. Wir entscheiden, was wir denken. Was? Das steuern wir. Wir lassen uns nicht von anderen steuern, was die anderen wollen, dass wir denken. Wir müssen selber denken. Und wenn wir das nicht tun, dann kann es passieren, dass andere uns steuern. Wenn du nicht denkst, dann wirst du gedacht, hat einer gesagt. Nicht vergebliches Sinnen, was sinnen die Völker vergebliches? Die haben vergebliche Dinge im Kopf, sagt er. Psalm 2, Vers 1. Klein b, nicht auf hohes Sinnen, also wir sollen nicht hoch hinaus denken, nicht mehr denken, als sich zu denken gebührt. Manchmal denkt man ja höher von sich selbst, als man sollte. Und Gott haut uns dann wieder eine drauf und sagt, komm wieder runter, komm wieder auf den Boden und dann ist alles wieder gut. Aber wir brauchen das, ja, eine gewisse Demütigung. Nicht auf hohes Sinnen, sondern uns herunterhalten zu den Niedrigen. Heißt es in Römer 12, Vers 16, sinnet nicht auf die hohen Dinge. Und klein c, wir sollen gesunden Sinnes sein. Wir sollen ja nicht nur einen gesunden Körper haben, das ist auch wichtig, aber wir sollen auch einen gesunden Sinn haben. Was heißt das? Das Wort, das hier übersetzt wird, ist das Wort, im Griechischen heißt das Sophron. Sophron heißt so heißt gesund, heil. Und phroneo heißt sinnen. Und es wird oft übersetzt in der Elberfelder und in anderen Übersetzungen mit besonnen. Besonnen sein. Aber das Wort heißt noch mehr als besonnen sein. Besonnen ist schon gut, aber es ist noch mehr drin. Gesunden Sinnes, das heißt, die Welt denkt krank und wir sollen gesund denken. Und das können wir nur, wenn wir die Bibel lesen. Zu den alten Männern redet, dass sie nüchtern seien, ehrbar, gesunden Sinnes. Also die alten Männer. Die alten Frauen ebenso, dass sie in einem Verhalten seien, wie es Heiligen geziemt. Vers 4. Die Jungen, damit sie die jungen Frauen zu gesundem Sinn verhelfen. Die jungen Frauen also auch. Sodass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, gesunden Sinnes sind und keusch. Vers 6. Die jüngeren Männer rufe ebenso auf, gesunden Sinnes zu sein. Jetzt haben wir alle. Die alten Männer, die alten Frauen und die jungen Männer. Alle sollen gesunden Sinnes sein. Wir müssen schauen, dass wir gesund denken. Sechstens, wir sollen deshalb viel über das Wort Gottes nachdenken. Psalm 2, ihr kennt das auswendig, Psalm 1, Vers 2. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, eigentlich an der Lehre des Herrn, an der Tora. Tora heißt die Unterweisung. An der Unterweisung des Herrn. Und darüber nach sind Tag und Nacht. Das heißt, zu Tageszeiten und zu Nachtzeiten. Nicht 24 Stunden, das geht nicht, wir müssen ja schlafen und andere Dinge tun, aber zu Tageszeiten und zu Nachtzeiten. Über das Wort Gottes nachdenken. Gerade das Nachdenken kommt oft zu kurz, weil wir keine Zeit haben. Nachdenken braucht ja Zeit. Wir müssen ja den Computer bedienen, wir müssen die E-Mails holen, wir müssen die Handys schreiben, wir müssen SMS schreiben und so weiter und so weiter. Wir haben gar keine Zeit. Das, von unserer Freizeit spreche ich, nicht von der Arbeitszeit. Ja. Siebtens, wir sollen auf das sinnen, was droben ist. Kolosser 3, Vers 2, sinnet auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Denkt an droben. Beschäftigt eure Gedanken mit den Dingen von droben. Mit der geistlichen Welt, mit Jesus Christus, mit dem Evangelium, mit dem Tugenden Jesu Christi, mit der Frucht des Geistes. Mit dem, was Gott interessiert, was Gott wichtig ist. Das soll uns auch wichtig werden. Und wenn wir jung sind, dann ist das herrlich, wenn wir schon als junge Menschen anfangen, uns mit dem zu beschäftigen, was droben ist. Achtens, Gott will, dass unser Denken in Christus bleibt. Ich habe diesen Vers auswendig gelernt und nochmal auswendig gelernt und immer wieder kennt jeder, oder fast jeder Christ kennt den Vers, oder? Philipper 4, Vers 7. Aber bis ich verstanden habe, Moment, da steckt, das ist ja wunderbar, was da drinnen steht. Da heißt es, der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt oder alle Denkfähigkeit übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Gewahrsam halten, das heißt gefangen nehmen, in Christus Jesus. Das heißt, wenn ich das tue, was in Philipper 4, Vers 4 und 5 und 6 steht, dann trifft Vers 7 zu. Was steht in Philipper 4, Vers 4 und 5 und 6? Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Weiter. Ja, all eure, das ist es, all eure Bitten lasset mit Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes wird dann eure Gedanken nehmen, wenn wir uns sorgen. Was ist es? Sorgt euch um nichts, sagt er. Sorgt euch nicht. Sondern betet. Und was ist dann? Wenn wir uns sorgen, dann sind die Gedanken, dann sind sie überall, die Gedanken. Oder was könnte passieren, wenn? Und so weiter und so weiter. Und dann brauchen wir jemanden, der unsere Gedanken wieder zusammensammelt und zusammenbindet in Jesus Christus. Und genau das wird hier versprochen. Wenn wir beten, dann wird der Friede Gottes und der die Denkfähigkeit übersteigt, der wird unsere Herzen, das heißt das Innere, und unsere Gedanken packen und fesseln und zusammenbinden in Jesus Christus. Das heißt, dann bleiben sie in der Nähe von Jesus, dann bleiben sie in seiner Gemeinschaft und mit ihm verbunden. Das ist was Herrliches. Achtens, neuntens, unsere Gedanken dürfen wir nicht wegziehen lassen. Ganz wichtiger Vers, 2. Korinther 11, Vers 3, das ist ja eine Gefahr. Die Gedanken, das ist ja ein Kampf mit den Gedanken. Die werden leicht weggezogen. 2. Korinther 11, Vers 3, ich fürchte, ob nicht etwa wie die Schlange in ihrer Verschlagenheit oder in ihrer List die Eva betrogen hat, so eure Gedanken verdorben sein könnten und weggezogen von der Einfalt gegenüber Christus. Das ist jetzt ein bisschen genau übersetzt, denn das Griechische sagt nur, das Griechische sagt hier zweierlei. Nicht nur die Gedanken werden verdorben, sondern die werden verdorben und weg von Jesus Christus. Und das kommt nicht in allen Übersetzungen zum Ausdruck. Deshalb habe ich hier, damit nicht etwa eure Gedanken verdorben sein könnten, weg von Jesus Christus, weg von der Einfalt gegenüber Christus. Was heißt denn das? Einfalt, also in der modernen Welt, wo man sich in SMS-Sprache unterhält, verstehen die jungen Leute nicht mehr, was Einfalt ist. Also, bitte, kann man das erklären? Was ist Einfalt? Das ist das Gegenteil von doppelt und dreifältig und vierfältig und fünffältig und sechsfältig. Einfältig heißt nur eine Sache. Das heißt, die Konzentration ist nur auf eins. Auf Christus gerichtet. Einfalt heißt nicht ein bisschen da und ein bisschen da, sondern ganz auf ihn allein ausgerichtet. Und genau das ist mit unseren Gedanken. Der Satan möchte uns verführen, wie er die Eva verführt hat, mit List, dass unsere Gedanken verdorben werden, also dass wir schlechte Gedanken denken, und dass er unsere Gedanken wegzieht von dem, dass sie nur auf Christus ausgerichtet sind. Das ist, was der Vers hier sagt. Und da müssen wir Acht geben, dass wir nicht irgendwelche Dinge in unser Leben reinlassen, die uns wegziehen von Jesus Christus. Zehntens, wir sollen Gott lieben. Wie? Mit den Gefühlen. Es steht aber mit dem Denken zuerst. Mit dem Denken. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, das heißt mit dem ganzen Menschen, mit dem Inneren und mit dem Äußeren, mit dem von ganzem Herzen heißt mit dem ganzen inneren Menschen. Wir sollen lieben, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Was ist Seele? Nicht Gefühl. Seele ist Persönlichkeit. Und mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Denken und mit aller Kraft. Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Denken. Woran denkst du? Wenn du verliebt bist, woran denkst du? Haben wir gestern schon gehabt. Ich denke an den Geliebten oder den Geliebten. Und so soll unser Denken sich konzentrieren auf den, den wir lieben. Und wir wollen Gott lieben mit unserem Denken und mit unserem ganzen Menschen. Matthäus 22, Vers 37. Und der letzte Punkt, wir sollen alle gleich denken. Gleichschaltung. Alle sollen gleich denken, Gehirnwäsche. Alle sollen gleich denken, ja, aber wie? So wie Gott, 1. Korinther 1, Vers 10. Ich rufe euch auf, Brüder, dass ihr alle dasselbe saget, dass ihr aber zurechtgebracht sein mögt in demselben Sinn und in derselben Meinung oder Auffassung. Da geht es um die Korinther, die haben gestritten untereinander. Und er sagt, ihr solltet aber alle eins sein in eurer Meinung und in eurem Denken. Ihr solltet dasselbe denken, aber bitte nicht das Falsche, sondern das Richtige, nämlich so wie Jesus Christus. Also hier ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns klar sind, Gott möchte, dass wir die Wahrheit kennen und dass wir uns für die Wahrheit interessieren. Nicht jedem das Seine, soll halt jeder glauben, was er will. Nein, jeder soll glauben, was die Bibel sagt. Das hilft uns weiter in unserem Denken. Gut, das war jetzt Bibelarbeit. Ich weiß, das war ziemlich viel Verse und es war schon viel verlangt. Das ist mir schon klar. Aber ich brauche das für den zweiten Teil jetzt. Und zwar, wie ist das mit unserem Gehirn? Das Gehirn ist was Herrliches. Das Gehirn ist eigentlich die Operationsbasis für das Denken. Und Gott hat das so gemacht, dass wir Millionen und Abermillionen von Nervenzellen haben in unserem Gehirn. Die werden ständig produziert, vor allem die jungen Menschen. Da werden noch mehr Gehirnnervenzellen, man nennt das Neuronen. Ich glaube, das ist das Fremdwort, aber wir können einfach sagen Gehirnzellen, ja, werden produziert, ganz, ganz viele, aber das macht uns nicht gescheit. Das ist nur mal der Stoff, der vorhanden ist. Dann müssen die Gehirnzellen sich untereinander verknüpfen. Man nennt das Synapsen. Das heißt, eine Gehirnzelle tritt in Verbindung mit der anderen Gehirnzelle und die wieder mit der nächsten und da gibt es Verknüpfungen und das geht nur indem man Erfahrungen macht. Zum Beispiel das Kind schaut herum und lernt die Umwelt kennen. Ja? Und dann hört es Stimmen und dann hört es Musik und so weiter. Und immer wenn es neue Erfahrungen macht, verknüpft sich da was Neues. Ja? Und so wird das immer, wächst sozusagen das Gehirn. Und je mehr wir Verknüpfungen haben, je mehr Verknüpfungen da sind, desto heller sind wir. Also hellwach, nicht nur hellwach, sondern auch heller. Wir sind dann noch bereiter, noch mehr zu lernen. Das heißt, wir müssen ja immer bei dem, was wir schon gelernt haben, das, was wir schon gelernt haben, hilft uns, das Neue zu lernen. Wenn jetzt ein neuer Stoff kommt, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, dann kann das sein, dass das bei einem Ohr reingeht und beim anderen wieder raus und ich sage, ich habe überhaupt nichts verstanden, das war mir zu hoch, oder? So sagen wir. Richtig, wir können nichts anfangen, weil wir keine Verknüpfungen machen können. Aber wenn ich jetzt schon weiß, doch, da habe ich schon was drüber gehört. Ja? Und jetzt kommt was Neues hinzu, eine Zusatzinformation. Da gibt es wieder weitere Verknüpfungen. Und so arbeitet unser Gehirn. Und Gott hat das so gemacht. Aber gleichzeitig braucht unser Gehirn Ruhe. Das Gehirn arbeitet nämlich auch dann, wenn wir schlafen. Da arbeitet es am meisten. Einerseits arbeitet das Gehirn, während wir auf was aufnehmen. Zum Beispiel jetzt, da spricht einer vorne und ich höre zu und der sagt mir ein paar Informationen. Da bekomme ich viel Information und das muss ich aufnehmen, speichern. Einiges schaffe ich nicht, das ist zu viel, was der sagt. Aber es kommt was, es bleibt was hängen und wird schon wieder verknüpft in meinem Gehirn. Aber dann brauche ich Pause. Weil ich muss nämlich das, was ich jetzt gerade, die Information, die ich bekommen habe, die muss ich verarbeiten. Das Gehirn muss die von dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis verfrachten. Und dann merke ich es mir. Dann ist es ein Teil von mir selber geworden. Aber das braucht Zeit. Das heißt, ich muss das, was ich gehört habe, nachdenken. Das heißt, ich habe es einmal gehört, jetzt höre ich es nochmal nach, aber in Gedanken. Das ist höchst interessant, wie unser Gehirn funktioniert. Das heißt, wir brauchen immer wieder Pausen. Vielleicht einmal eine Sekunde, 3 Sekunden, 5 Sekunden, aber immer wieder brauchen wir Pausen. Wenn wir pausenlos Informationen bekommen, kann sie sich nicht verfestigen. Wenn ich lese, ein Buch lese und ich lese eine interessante Sache, aber ich mache keine Pause, ich lese immer weiter, merke ich mir nicht so viel, wie wenn ich lese und dann überlege, was habe ich jetzt gelesen und dann diese Gedanken nochmals nachvollziehe. Dann verlagere ich das in das Langzeitgedächtnis und merke mir es. Und beim Hören ist es auch so. Ich denke darüber nach. Deshalb ist eigentlich beim Hören, müssen wir auch immer wieder Pausen haben dazwischen. Egal wie lang die sind, aber wir brauchen Pausen. Vielleicht schalten wir manchmal unwillkürlich ab, bleiben bei was hängen, was der da vorne redet, arbeiten das nach und dann haben wir den Faden verloren vielleicht, weil der schon wieder so viele Sachen geredet hat. Ja. Natürlich beten wir auch, dass der Herr uns hilft, wenn wir jetzt predigen, dass der Heilige Geist das verfestigt, was wir wirklich brauchen. Keine Frage. Je nachdem, welchen Vortrag wir gerade hören. Ja. Aber wir brauchen auch eine längere Ruhephase. Das Gehirn muss auch wieder runterfahren, wie der Computer. Ja. Runterfahren. Und es kann nicht funktionieren, wenn ständig zu viel Information kommt. Und deshalb ist so wichtig, dass wir schlafen in der Nacht. Und ich darf das ruhig sagen, ihr könnt viel schlafen. Also wer viel schläft gerne, der braucht das. Unser Sohn, ich denke mir oft, was braucht der? Viel Schlaf. Aber der schläft und schläft und schläft. Und jedes Mal am Morgen, wenn ich ihn aufwecke, dann meine ich, der hat zu wenig geschlafen. Aber der geht schon früh ins Bett. Der ist am Morgen immer noch. Nun, jedenfalls, wir brauchen Schlaf, um das zu verarbeiten. Manchmal geht es uns so, dass wir irgendeine Sache über irgendetwas nachdenken am Abend oder so, hat uns beschäftigt. Wir gehen ins Bett, wir haben eine Frage, wir versuchen eine Lösung zu finden. Habt ihr sicher schon mal erlebt. Gehst ins Bett, gehst schlafen, am nächsten Morgen wachst du auf, liegst im Bett und denkst, Mensch, wieso hatte ich die Idee nicht am Abend? Ja klar, das ist die Lösung. Die ganze Zeit in der Nacht hat das Gehirn gearbeitet und jetzt am Morgen wachst du auf und weißt die Lösung. Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf, manchmal. Ja. Es ist nicht egal, was unsere Kinder und Jugendlichen den ganzen Tag tun, denn das hinterlässt Spuren in ihren Gehirnen. Bei Computerspielen sind dies zunehmende Gewaltbereitschaft, Abstumpfung gegenüber realer Gewalt, soziale Vereinsamung und eine geringere Chance auf Bildung. Wenn jetzt ein Kind, bei dem ja das Gehirn alles in der Entwicklung ist, und gerade ein Jugendlicher, wo alles im Aufbau ist und der ganz viele Sachen aufnimmt, wenn der jetzt, anstatt sich mit dieser Welt zu beschäftigen, sich mit einem Bildschirm beschäftigt, wo er immer irgendwelche Sachen da spielen muss und kämpfen und irgendwelchen umbringen und erschießen und irgendwas, ja, solche Spiele spielt, dann wird etwas in seinem Gehirn geschehen. die erstens einmal die Zeit, die er sonst, die hätte er sonst verbracht, mit einem Buch zu lesen oder so, da wäre das Gehirn aktiv gewesen. Jetzt ist aber das Gehirn passiv, da ist nur Reaktion, da macht das Gehirn fast nichts. Und gleichzeitig wird er abgestumpft gegen Gewalt, ja, weil da muss da immer jemanden erschießen da. Und gleichzeitig wird er vereinsamen in sozialer Hinsicht. Warum? Weil die Zeit hätte er sonst mit Menschen gesprochen oder gespielt oder irgendwas gemacht. Jetzt sitzt er stundenlang vor dem Bildschirm und macht und schießt nur die Sachen da tot. Ja, das heißt, es geschieht innerlich, im Gehirn werden die Bereiche, die für das Soziale zuständig sind, die Gehirnzellen, die werden nicht gebraucht. Und was nicht gebraucht wird, wird wieder weggegeben. Das heißt, die Gehirnzellen, die sind erneuert worden, aber sie werden nicht gebraucht, dann werden sie wieder absterben. Da sterben Millionen von Gehirnzellen wieder ab, die einfach nicht gebraucht werden. Das heißt, unser Gehirn wäre gewaltig, was man alles mit dem Gehirn machen könnte, würde man all das Potenzial ausschöpfen, was da drinnen ist. Ja, wir gebrauchen ja nur sehr wenig von unserem Gehirn eigentlich. Und das, was nicht gebraucht wird, wird abgebaut. Und so wird dieser Mensch sozial verarmt. Das beweist ja auch die, man braucht nur die Leute anschauen, die so viel vor dem Computer sitzen. Diese Leute haben dann auch eine geringere Chance auf Bildung. Und es ist genau so, wie sie es. Sie verdummen vor dem Bildschirm. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen, heißt der Untertitel von dem Buch. Wie wirkt sich die digitale Welt und die Beschäftigung damit auf unser Gehirn aus? Durch Surfen im Internet und durch PC-Spiele geschieht keine Vernetzung von Informationen im Gehirn. Wieso nicht? Wenn ich draußen Fußball spiele und da ist nicht nur der Fußball das, was mein Gehirn beschäftigt. Nein, mein Gehirn hört und sieht alles, sieht die Natur, sieht die Landschaft, sieht die Leute, hört die Vögel pfeifen und mein Gehirn lernt blitzschnell zu reagieren, weil da eigentlich der läuft auf dieser Seite, der auf jener Seite. Manche sieht mehr beim Fußballspielen als andere. Manche hat alle Leute im Blick, manche hat einen im Blick. Da ist das Gehirn voll aktiv, wenn wir Fußball spielen. Ja? Oder wenn wir einen Lauf machen durch den Wald oder so weiter. Ja? Dann schauen wir herum und hören und sehen und so weiter. Und dann sind Verknüpfungen da. Wenn wir aber vor dem Computer sitzen, da ist dieser Bildschirm und da muss ich nur reagieren. Da ist irgend so eine Bahn, da muss ich fahren und manchmal muss ich springen und manchmal, ich weiß nicht, irgendwie so, solche Sachen. Ja? Und dann stumpfe ich ab. Durch Surfen nehme ich ganz viele Informationen auf. Ich surfe dorthin und dorthin und dorthin und da ist eine Farbe und da ist ein Punkt und da muss ich klicken und dort muss ich klicken, da geht es dort wieder hin und so weiter. Und die Zeit vergeht wie im Flug. 3 Stunden am Computer sind wie im Flug vorbei. Das zeigt, wie sehr mich das mitnimmt. Aber es geschieht keine Vernetzung von Informationen in meinem Gehirn. Die Vernetzung geschieht erst, wenn ich die Information herausnehme, darüber nachdenke. Da brauche ich jetzt den Bildschirm jetzt nicht mehr. Vielleicht habe ich es im Bildschirm gelesen, die Information. Da muss ich jetzt abschalten, am besten das Ganze zuklappen, ja, und dann nachdenken. Dann kann Vernetzung geschehen. Dann muss ich schauen, wie kann ich denn diese Information jetzt anwenden in dem und dem Bereich. Und so weiter. Aber dazu braucht es schon ein funktionierendes Gehirn vorher. Da muss ich mich vorher schon beschäftigt haben mit einer Materie. Das heißt, der Computer und das Internet an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass der junge Mensch nicht in der Lage ist, mit dieser Information, die er bekommt, etwas anzufangen. Wenn ich normal aufgewachsen bin und eine Schule durchgemacht habe und Sprachen gelernt habe und alles Mögliche, Geografie und Geschichte und so weiter, dann kann mir der Computer sogar sehr viel dienen. Ja? Dann möchte ich jetzt nachschauen, wie war das jetzt? Was war die Hauptstadt von Burma? Ja? Ja? Natürlich kann ich das auch im Atlas suchen, aber ich gehe schnell und gebe das ein und dann weiß ich Informationen, die Hauptstadt ist so und so. Aber und wie war das Klima in dem Land? Ja? Aber ich suche gezielt Informationen. Ja? Oder ich habe zum Beispiel ich habe eine Bibelarbeit über Daniel und ich weiß, da gibt es einen guten Kommentar von Moses Stuart, den habe ich mal irgendwo was gelesen. Ich möchte den ganzen Kommentar lesen. Ja? Dann hole ich mir den Kommentar aus dem Internet, lese ihn habe ihn als PDF, lese ihn und verarbeite die Information, denke darüber nach. Ist ganz was anderes. Ja? Ich habe die Voraussetzungen, ich weiß genau, wo ich suchen muss und was ich brauche. Ja? Aber hier, leider ist es so, dass häufig gerade der junge Mensch ist gar nicht in der Lage, wirklich mit diesen vielen Informationen was anzufangen. Es findet ein permanentes Reizgewitter statt, steht hier, und eine schnelle Abfolge von isolierter Befriedigung von Neugierde oder Interesse, aber es gibt keine Vernetzung im Gehirn, keine Nervenverbindungen. Das heißt, kein Lernen. Da sitzt man vor dem PC-Spiel und da ist die Prinzessin und die muss man irgendwo befreien und irgendwie, dann habe ich sie endlich befreit. Wunderbar, fertig. Drei Leben habe ich dazu gebraucht und so weiter. Ja, jetzt ist die Prinzessin befreit. Aber jetzt lese ich, jetzt kommt was anderes. Oder was für Beziehung habe ich zur Prinzessin? Was für Beziehung zur Prinzessin? Die habe ich einfach befreit, fertig. Ja, okay, keine Beziehung zur Prinzessin. Gut, jetzt lese ich ein Buch über eine Prinzessin. Und dann lese ich, und dann vertiefe ich mich in die ganze Prinzessin und die Geschichte rundherum und wie man die befreit. Und lese das Buch und brauche Stunden, um das Buch zu lesen, aber ich habe eine Beziehung zu dieser Prinzessin. Versteht ihr? Ganz was anderes. Und in meinem Kopf ist viel Arbeit. Da geschieht vieles. Da geschehen Vernetzungen. Ich arbeite mit Erinnerungen von anderen Prinzessinnen. Ich weiß nicht, ob ich schon eine getroffen habe, je nachdem. Ja? Oder vom Märchen oder im Buch oder irgendwas. Versteht ihr? Da geschieht ganz viel im Gehirn, wenn ich ein Buch lese. Aber beim Computerspiel nicht. Man setzt die Geschichten zueinander in Beziehung, wenn man ein Buch liest. Man stellt sich etwas vor, man versetzt sich hinein. Es entstehen Geflechte. Die Dinge lassen sich in ein Bezugssystem einordnen und ergeben einen Sinn. Aber beim Bildschirm bleibt alles abstrakt, bei diesem Computerspiel oder so. Natürlich könnte ich natürlich eine schöne Geschichte auch am Bildschirm lesen, das ist keine Frage, aber dann lese ich ein Buch. Dann habe ich das Buch einfach nur elektronisch und lese ich. Was ich nicht machen kann, ich kann halt nicht unterstreichen und ich rieche nicht das Papier und ich habe irgendwie nichts in der Hand. Das ist auch ein Nachteil, weil im Gehirn ist ja das so, wenn ich ein Buch lese, dann rieche ich auch das Papier. Dann geschieht auch was mit dem Geruch. Also ich habe Bücher, die stinken richtig, weil sie so alt sind. Ja. Aber dass der ganze Mensch ist beteiligt mit seinen Sinnen, wenn er da dieses Buch liest. Ja. Ich will nur sagen, da ist mehr dabei, ja, wenn ich ein Buch in der Hand habe. Da fühlen meine Finger fühlen die Seiten. Und das Wissen und das visuelle System sagt mir da links oben und dann mache ich da ein Eselsohr hinein, weil ich mir die Seite merke und dann streiche ich mir zuerst mit Kugelschreiber und dann nochmal grün oder gelb drüber und dann weiß ich, das ist links oben auf der Seite so und so. Das ist ganz was anderes. Mit dem Buch kann ich was anfangen und dann merke ich mir viel besser die Sachen, als wenn ich sie elektronisch lese. Ich lese auch viel elektronisch, sehr viel, aber ich lese lieber Bücher. Je schlechter die Augen werden, desto lieber lese ich dann wieder Computer, weil da kann ich es größer machen. Aber ansonsten lese ich lieber Bücher. Das Denkvermögen wird durch diese vielen Computerspiele weniger eingesetzt und angewandt. Das heißt, mit der Zeit geschieht kein Lernen. Und es ist oft so, wie man heute so sagt im Volksmund, man sitzt vor dem Bildschirm und man wird dumm und dick und gewalttätig. Am Bildschirm werden Informationen aufgenommen, aber Information ist kein Wissen. Zum Wissen braucht es einen Bezug zur Wirklichkeit. Das ist so. Information ist nicht Wissen. Kopieren und einfügen ist nicht Lernen. Wisst ihr das? Das wäre schön, oder? Wenn man einfach die Englischvokabel kopieren und einfügen. Aber das geht nicht so. Ja. Wer ohne Fernsehen aufgewachsen ist, das sind meistens die Menschen, die vor 1970 geboren sind, kann das Internet viel effizienter nutzen, weil er sich die Fähigkeit erworben hat, Fragen zu stellen und weil er die Qualität der Internetantworten besser beurteilen kann. Junge Menschen, also heute unter 25, verlieren durch das Übermaß an Zeit vor dem Bildschirm den Bezug zur Wirklichkeit. Sie erkennen die Bedeutung der Dinge oft nicht so. Weil das Fernsehen, noch etwas. Das Fernsehen untergräbt das Bewusstsein für Selbstverantwortung. Wer viel Zeit vor dem Bildschirm verbringt mit Spielen und Filmen, dessen Psyche wird von der Erfahrung geprägt, dass das eigene Verhalten keine Konsequenzen hat. Wieso? Na, du hast da das erste Leben, ja, und dann gehst du und dann spielst und dann irgendwann heißt es Pech gehabt, aber du hast doch zwei Leben. Also gut, zweites Leben, ja. Keine Konsequenz. Ich habe einen Fehler gemacht und habe ein zweites Leben. Keine Konsequenz. Und dann hast du das dritte Leben und dann verlierst du das auch. Und dann sagst du, na gut, ich spiele es noch einmal. Das heißt, dann spielst du noch einmal mit drei Leben. Ja? Das heißt, es gibt keine Konsequenz. Es geht immer weiter, immer weiter. Und das prägt sich ein. Ich kenne solche Menschen, die denken so, dass ihr Verhalten keine Konsequenzen hat. Keine Auswirkungen. Ja, das habe ich schon gesagt. Die Bilderflut verändert das Verständnis der eigenen Rolle in der Gesellschaft und in der Beziehung zu den Mitmenschen. Man meint plötzlich, man ist einer von, man wird selber so ein digitales Medium. Jedenfalls geschieht sehr viel in dem Gehirn auf diese Weise. Jetzt müsst, bei den Kindern ist das alles viel mehr schädlich als bei Erwachsenen. Wie gesagt, Erwachsene haben schon mal gelernt und Kinder, die sind gerade erst am Lernen. Und wenn jetzt Kinder mit Computer lernen, dann geschieht nicht wirkliches Lernen. Ich kann das jetzt nicht in Kurzen sagen, dann müsst ihr das Buch lesen. Der zeigt, er ist ein ganz strenger Gegner gegen Computer in den Schulen. Er sagt, das eigentliche Lernen geschieht nicht durch durch Einfügen und Ersetzen, wie das heute so schön, es gibt ja heute sogar schon Tafeln in der Schule, die elektronisch sind. Ja? Das ist alles schlecht. Früher mussten wir das Wort nachfahren mit der Kreide oder auf der Tafel oder mit dem Füllfeder mussten wir das Wort schreiben und immer wieder mussten wir das Wort schreiben und jetzt weiß ich, dass man viel mit V schreibt. Viele. Weil ich es so oft schreiben habe müssen. Ja. Und dass ein Komma kommt vor dem Wort das mit zwei S. Ja. Jetzt weiß ich das. Aber heute wissen das die Leute nicht mehr. Das Schlimme ist sogar, dass die Computerprogramme die Rechtschreibfehler noch anzeigen. Jetzt weiß der Schüler, es ist sowieso nicht wichtig, dass ich richtig rechtschreiben kann. Der Computer sagt mir sowieso. Das heißt, im Gehirn findet eine Information statt, die sagt mir, brauchst nicht lernen, ist nicht wichtig. Und dann nimmt das Gehirn weniger auf. Noch etwas. Wenn ich euch sagen würde, dieser Vortrag, den ich jetzt halte, wird nicht aufgenommen, da gibt es kein Manuskript drüber, ich habe keine Kopien zu verteilen, nichts. Entweder merken oder vergessen. Was macht ihr? Die interessiert sind, werden sich sagen, puh, ich muss mitschreiben und ich muss mich voll konzentrieren. Ja? Dann wird die Aufnahme sehr groß sein von meinem Vortrag. Die Aufnahme ins Gehirn, das Gehirn wird voll aktiv sein. Wenn ich aber sage, ich gebe euch das Manuskript nachher, dann hast du die Botschaft, alles kein Problem, brauchst nicht so stark aufpassen und du merkst dir nach dem Vortrag nicht so viel. Das ist ganz klar. Aber das wird heute den Schülern gesagt, bitte. Ja. Nein, Das ist richtig, was du sagst. Es gibt Leute, die schaffen das, mit Zuhören zu speichern. Also es gibt auch Schüler in der Schule, die sitzen da, horchen zu, aber sie sind voll da und es wird gespeichert. Und andere, die lernen, während sie schreiben. Und andere brauchen es halt dann so. Das ist so. Ja. Ja. Das ist so. Aber sie müssen, ja, das stimmt schon, aber sie müssen dennoch die Information aktiv umsetzen, die sie aufnehmen, müssen sie aktiv umsetzen und sie müssen vor allem nachdenken über die Information, die sie aufgenommen haben, damit sich das festsetzt. Also das muss jeder. Richtig, das ist richtig. Jetzt, die Zeit läuft mir davon, aber vielleicht eine Viertelstunde oder wie lange haben wir noch? Viertelstunde? Bitte? 2 Minuten haben wir noch. Stimmt nicht, ich habe 1 Stunde bekommen. Habe ich? Okay. Das Glücks, es gibt 5 oder 6 verschiedene Systeme im Gehirn. Es gibt wahrscheinlich mehr, aber das sind wichtige sogenannte Gehirnsysteme. Aus dem Buch Digitale Invasion von Hart. Also wenn Sie das haben wollen, googeln. Digitale Invasion und Hart, dann haben Sie alles. Das ist jetzt Lexikon oder das ist jetzt Information sich holen. Darf man ruhig googeln. Ja? Das Glückssystem ist die sogenannte Nucleus Accumbens, ist die Glückszentrale, die steuert das Glücksgefühl. Eine Überdosis von diesem Glücksgefühl kann verheerende Folgen haben und ein Missbrauch führt zur Sucht. Also es ist ja so, dass man gewisse Dinge tut, weil man ein Glücksgefühl hat dabei. Und jetzt nehmen wir den Internetmenschen, den Jugendlichen, der jetzt Spiele spielt am Computer, die Spiele sind so aufgebaut, dass das Glückszentrum immer wieder genau diese Erfolgserlebnisse bekommt. Es braucht zum richtigen Zeitpunkt, ähnlich wie das Glücksspiel im Casino, ist genau dasselbe System, sodass der wartet auf das nächste Glücksgefühl. Ja? Und das, um das zu erreichen, da, zuerst ist es schneller, bekommt es schneller und dann bekommt es langsamer. Jedenfalls, er wird richtig reingezogen in dieses Jagen nach dem Glücksgefühl. Eine Überlastung dieses Systems raubt uns nicht nur die Freude an den kleinen Dingen des Lebens, sondern alle Freuden überhaupt. Es gibt Leute, die sind süchtig, das ist spielsüchtig, oder? Und andere sind internetsüchtig, nach Computerspielsüchtig, und andere sind geldspielsüchtig. Jedenfalls ist es so, dass dann ist das die Glückszentrale, das Glücksgefühl überlastend und bei der Überlastung dieses Systems nehmen dann die Glückserlebnisse ab. Man muss daher, um das wieder zu stimulieren, um dieses Glücksgefühl wieder zu bekommen, muss man die Stimulation muss man erhöhen. Das heißt, es braucht jetzt mehr Stimulation, um das Gefühl zu bekommen. Das ist das ganz Typische, was bei jeder Sucht geschieht. Wenn zu viele andere Glücksgefühle unser Glückssystem überfluten, werden Dinge, die uns früher in Glück und Staunen versetzt haben, langweilig. Das ist interessant. Da werden Dinge von, zum Beispiel, da ist jetzt der Mensch, der jetzt Computerspiele spielt und er hat sein Glücksgefühl dabei. Andere Dinge, die ihm früher Glück bereitet haben, mit den Eltern in den Wald zu gehen und die Vögelstimmen zu unterscheiden oder irgendwas, was richtig schön war, das ist alles langweilig. Alles furchtbar langweilig. Wir müssen daher unserem Glückssystem regelmäßig Pausen gönnen, damit es wieder ins Gleichgewicht kommt. Übertriebene Nutzung der digitalen Technik überfrachtet den Teil des Gehirns, der die Selbstregulierung steuert. Das heißt also, gerade das geschieht dann nicht mehr und dann dann braucht man mehr Stimulation, um das Glück zu haben. Und genau dann wird alles langweilig rundherum. Glück. Also Das Beste ist schon, Glückssystem ist wichtig, aber wir brauchen nicht, wir dürfen nicht zu viel Glück haben auf einer oder zu viel Glücksgefühl haben hintereinander. Ja? Das geht nicht. Wir sind nicht gebaut für nonstop Fun und nonstop Glücksgefühl. Geht nicht. Ja? Pausen, große Pausen. Was anderes. Das Zweite, das Ruhesystem des Gehirns. Das ist das System, das uns Ruhe schenkt. Wenn es nicht funktioniert, dann erfüllt uns Unruhe. Jetzt ist so, wenn jetzt das Gehirn durch übertriebene Nutzung der digitalen Geräte, wenn das jetzt ständig stimuliert wird, zum Beispiel zu viel Information oder zu viel Eindrücke, die auf mich einsausen von dem Gerät, von dem Medium, dann kommt ein Stresshormon, das steigt an. Das Stresshormon heißt Cortisol. Cortisol klingt wie Cortison, hat auch was damit zu tun, aber es ist ein Stresshormon und unnötiges Cortisol blockiert dann die Beruhigungsrezeptoren. Das heißt, der Mensch kommt nicht wirklich zur Ruhe. Deshalb kann man oft nicht schlafen am Abend, nachdem man Computer gespielt hat. Interessant. Cortisol wird von der Nebenniere als Reaktion auf Aufregung oder besondere Anforderung produziert. Das heißt, viele digitale Anwendungen, Spielen, Facebooken und Twittern und so weiter, können eine Stressreaktion auslösen. Zum Beispiel hat man ständig in Kontakt mit irgendwelchen Leuten, oder nicht mit irgendwelchen, mit 20 gleichzeitig, oder? Beim Facebooken und beim Twittern und SMS, Simson oder wie das heißt. Ja? Also, da wird eine Stressreaktion ausgelöst, das Cortisol steigt und auch bei den Computerspielen, die sind gerade auf das angelegt, dass dieser Kick kommt. Ja? Und das ist ein Adrenalin, kommt auch hinzu, Adrenalinkick, das ist dieses, was mich aktiv macht. Und wenn das Adrenalin steigt, steigt auch das Cortisol und dann wird man unruhig. Das ist wichtig, wenn jemand schreit, Feuer, Feuer! Das brennt, dann brauchen wir alle Adrenalin. Und zwar jetzt, weil jetzt müssen wir laufen, jetzt müssen wir handeln. Ja? Das ist wunderbar von Gott eingerichtet. Aber wenn man das dann zu falsch stimuliert, dann ist das gefährlich. Was heißt das? Das heißt, man muss abschalten. Smartphone abschalten. Zeit, Waldläufe machen, Spaziergänge machen. All das hilft wieder, das abzubauen. Und dann natürlich ganz besonders regelmäßig und gut und gesund schlafen. Das nächste ist das Erinnerungssystem im Gehirn. Wir haben einen Arbeitsspeicher und wir haben eine Festplatte im Gehirn. Der Arbeitsspeicher ist klein, die Festplatte ist sehr, sehr groß. Aber das Problem ist, ich kann nicht alles gleichzeitig auf die Festplatte speichern, weil der Arbeitsspeicher, das ist immer nur schubweise, stückelweise, kommt das rein. Ja? Und das muss ich verarbeiten. Und wenn ich aber jetzt zu viel Information bekomme oder wenn ich zu viel Ablenkungen habe, weil ich 5 Sachen gleichzeitig mache, dann wird das nicht gespeichert auf die Festplatte. Dann wird die Fähigkeit, Informationen zu speichern, kleiner, reduziert. Zum Beispiel, mir ist so gegangen, ich fahre mit dem Auto, es ist furchtbar viel Verkehr, ich kenne mich nicht aus und das Navi sagt mir ständig, was ich tue. Das Navi stört mich so dermaßen, ich weiß zwar, dass ich ohne Navi jetzt nicht fahren kann, weil ich weiß nicht, wo ich hin will, aber das Navi erhöht meinen Stress um ein Zehnfaches oder ich weiß nicht um wie viel, ja, weil ich jetzt, meine Frau sagt, pass auf, links und rechts und da und dort und das Navi redet dazwischen. Ich bin so gestresst, ich bin völlig K.O. Wenn ich Navi ausschalte und mir vorher überlege, genau, die Karte und so weiter, dann weiß ich noch, jetzt muss ich, glaube ich, dann links und dann muss ich rechts und weiter und dann ist alles anders, dann ist ruhig. Aber mit Navi, mitten im Hochverkehr fahren, ist furchtbar. Das ist, weil mein Gehirn das nicht schafft, das zu verarbeiten auf einmal. Das Lernsystem des Gehirns, das ist für unsere Schüler von größter Wichtigkeit, aber für alle eigentlich. Es gibt eine Erschöpfung, eine Müdigkeit des Nervensystems im Gehirn und ab da ist alles Lernen nutzlos. Manche sind so, die haben Prüfung, Wahnsinnsstoff zu lernen, und jetzt wird dann am Abend noch reingelernt, dann wird am Morgen früh aufgestanden, dann wird reingepaukt und dann sitzt er bei der Prüfung und sagt, ich weiß überhaupt nichts mehr. Aber es ist nichts, es ist wie leer. Aber ist ja kein Wunder. Das Gehirn ist völlig überlastet. Das Lernsystem ist ermüdet, das Nervensystem ist ermüdet. Was er hätte machen sollen, ist einen Tag vorher lernen und die Nacht gut und lang schlafen. Das wäre es gewesen. Aber das, ja, ihr wisst das, ihr habt ja alle Schüler. Also, Pausen. Die viele Ablenkung stört das Lernsystem. Also wenn ich lerne etwas oder ich lese, ich konzentriere mich auf etwas, jetzt kommt das Telefon dazwischen, dann kriege ich 3 E-Mails rein, die muss ich natürlich schnell schauen, weil der Computer sagt mir, dass die 3 E-Mails gekommen sind, die muss ich kurz noch schnell beantworten und dann lese ich weiter und dann werde ich sonst noch gestört. Das ist klar, dass es nicht funktioniert. Ich brauche 3-mal so lange, um diesen Lernstoff wirklich zu verarbeiten, wie wenn ich jetzt gesagt hätte, so, Internet ist ausgeschaltet, ich lerne meine Sache und Telefon wird nicht abgehoben. Ich lerne die Sache jetzt fertig und dann habe ich das viel kürzer geschafft. Also unser Gehirn ist nicht geeignet für Multitasking. Ich rede jetzt nicht vom in der Küche die Suppe rühren und gleichzeitig telefonieren und zusätzlich irgendwelche Leibesübungen zu machen, das ist kein Problem. Ja? Da muss ich ja nicht denken. Aber ich kann nicht gleichzeitig telefonieren und E-Mail schreiben und die Englischvokabeln daneben liegen haben. Das geht nicht. Ich denke mir, aber da spare ich Zeit. Ich spare überhaupt keine Zeit. Man hat getestet, Studenten, die haben mit Multitasking gearbeitet und die anderen haben es hintereinander gemacht. Die Studenten, die mit Multitasking gearbeitet haben, haben gemeint, sie hätten mehr geschafft, aber der Test hat ergeben, dass sie um weit zurücklagen bei denen, die die Sachen hintereinander gemacht haben. Was man bei Piloten in der Ausbildung verlangt, bei Piloten ist, dass sie sich total konzentrieren müssen auf eine Sache und alles andere abschalten. Also das gerade die wissen, Multitasking zerstört die Konzentration. Lernsystem. Beim Lernen ist Schlaf sehr, sehr wichtig. Um den Schlaf zu verbessern, kann ich nur sagen, Sport betreiben ein bisschen. Möglichst in dunklem Zimmer schlafen, nicht bei der Sonne. Und Kaffee trinken nicht mehr nach 16 Uhr. Also bei den meisten funktioniert das so. Ich darf überhaupt keinen Kaffee trinken, weil wenn ich nur ein bisschen Kaffee trinke, dann kann ich überhaupt nicht schlafen, weil ich trinke sonst wenig Kaffee. Nachts nicht ständig aufstehen. Möglichst. Und wenn man aufsteht, dann nicht helles Licht und alles Mögliche, sondern gleich wieder ins Bett. Frische Luft und Stress abbauen. Das erhöht den gesunden Schlaf. Stress ist total schlecht. Das Letzte hier, das Beziehungssystem des Gehirns. Unser Gehirn ist auf Beziehung angelegt. Gott hat uns so geschaffen, dass wir die wichtigste Beziehung ist zu Gott selber. Gott hat uns so angelegt, dass wir eine Beziehung zu ihm pflegen. Deshalb ist Beten äußerst gesund für das Gehirn. Also möglichst viel beten. Das ist wunderbar. Beziehungssystem des Gehirns. Aber auch Beziehung zu anderen Menschen. Und zwar ist es da wichtig, zu den Menschen, die man sieht und hört und riecht und angreifen kann. Nicht digitale Menschen. Das machen aber die Jugendlichen. Die haben mit 20 Leuten gleichzeitig digitale Beziehungen und die Beziehung ist aber keine wirkliche. Beziehung, wir verbringen Zeit mit Menschen am PC oder am Draht, aber nicht mit den Menschen im Zimmer. Und diese Zeit nimmt mir die Zeit von den Menschen im Zimmer und in der Familie und da entsteht eine Distanz zu den Menschen, die in der Nähe sind. Und ich habe Beziehungen mit anderen Menschen, die irgendwo sind, wo ich aber keine wirkliche Beziehung habe. Das ist nur eine digitale Beziehung. Da kann man sich alles Mögliche leisten. Der andere kennt mich nicht mal wirklich. Oder man hat, aber ich bin nicht gegen, versteht mich nicht richtig, auch der Autor hier von dem Buch, der ist nicht gegen Telefonieren und SMS und Informationen herumschicken. Wenn ich sowieso eine Beziehung habe, zu meiner Frau zum Beispiel, ja, ja, ist ja klar, dass ich ihr jeden Tag eine E-Mail schicke. Und das fördert unsere Beziehung. Aber ich kenne meine Frau. Und ich habe eine Beziehung sowieso. Und in der Gemeinde, wenn ich Beziehung habe und jetzt wird eine Information, wir treffen uns um so und so viel Uhr und jetzt wird das über Facebook oder ich weiß nicht, ich bin zwar kein Freund von Facebook, aber über irgendwas, über SMS wird das verschickt, dann ist das kein Problem. Die haben ja ihre Beziehungen. Wenn man die Beziehung hat, dann kann man das nutzen. Aber es geht um die Sache mit den Menschen, mit denen Leuten, die diese Beziehungen ersetzen, die natürlichen Beziehungen werden ersetzt durch digitale Beziehungen. Das ist die Gefahr. Das zerstört den Menschen und macht ihn einsam. Wer mit Anfang 20 schon viele Freunde hat, kann seine sozialen Kontakte auch elektronisch weiterpflegen. Das wird seine sozialen Kontakte ebenso wenig stören, wie die Verwendung eines Computers zur Erledigung seiner studentischen Referate. Ganz anders ist es jedoch, wenn sich noch in der Entwicklung befindliche Kinder der neuen Technik zuwenden. Hier werden ganz offensichtlich für eine gesunde Entwicklung erforderliche Erfahrungen durch die elektronischen Medien verhindert. Das Normale in Aktion treten mit Menschen, das wird jetzt verhindert, weil der die 3 Stunden, die er sonst mit Menschen in Kontakt wäre, die verbringt er vor dem Bildschirm. Das verkümmert ihn. Ja, jetzt sind die 15 Minuten um. Also, ich denke, es ist im Großen und Ganzen, habt ihr verstanden, worum es geht? Es geht nicht um die Verteufelung der Medien, das ist gar nicht die Sache, sondern es geht darum, dass man die Medien richtig einsetzt. Aber der junge Mensch kann das noch nicht. Der muss daran erzogen werden, aber er muss zuerst normal lernen, wie wir auch gelernt haben, die Älteren, wie wir in der Schule gelernt haben. Einer muss zuerst Rechtschreiben lernen, bevor ihm ein Rechtschreibprogramm nützt. Ich muss wissen, wie man schreibt und wann das Komma kommt. Dann weiß ich auch, wenn der Computer mir sagt, da grüne Linie, irgendwas stimmt da nicht, dann kann ich schauen, was nicht stimmt, ja, und kann dann das Komma richtig setzen. Das, der erinnert mich einfach, du hast da irgendwas vergessen. Ja. Insofern ist es mir eine Hilfe, das Rechtschreibprogramm. Ja. Also und darum geht es. Und deshalb muss der junge Mensch zuerst das Normale lernen. Wisst ihr, dass der Direktor von eBay und ich glaube auch von eBay und, na, es waren ein paar, die der aufführt, ich glaube in dem anderen Buch, die digitale Invasion, der führt eine Reihe von Leute auf, die haben ihre Kinder in Schulen geschickt, wo keine Computer verwendet werden. Die wissen warum. Ja, ich glaube, es ging auch um Apple und diese Leute. Ja. Die wissen, was sie ihren Kindern Böses antun, wenn sie ihnen schon von Anfang an Computer in der Entwicklungsphase geben. Ja. Und bei einigen gibt es auch keine Computer zu Hause für die Kinder. Ja. Die müssen zuerst das normale Leben lernen und nachher lernen sie schnell genug. Das geht dann ganz schnell, wenn sie es dann brauchen. Dann an der Uni oder in der Oberstufe, dann kann man das Computer schnell lernen. Gut, wir wollen hier schließen, denke ich. Natürlich werden jetzt viele Fragen wahrscheinlich, aber wir haben morgen ja noch einen Vormittag, können wir auch ein bisschen, wenn ihr Fragen habt, gebt mir auch auf Fragen schriftlich, dann kann ich auch darauf eingehen. Oder gebt mir sie mündlich und ich notiere sie mir. Wir wollen zum Schluss beten und stehen dazu noch auf.